Wir melden uns aus der Winterpause mit einem super Rerun. Pünktlich zum Hochwinter startet im ORF eine neue Staffel von School of Champions. In der Serie geht es um ein Skigymnasium und um wahr werdende und platzende Karriereträume. Wir haben bereits zur zweiten Staffel mit Nicola Werdenig einen Reality-Check gemacht. In der Folge könnt ihr also nachhören, ob es bei den angehenden Skistars tatsächlich so rustikal abgeht wie in der Serie. Achtung, Spoiler, teils, teils.
Hörst du es, Doris?
Nein, was?
Der Berg ruft. Aber nur die Besten können ihn bezwingen, bei Abfahrt, Riesentorlauf oder Slalom reüssieren.
Und um genau die geht es in der Serie School of Champions. Genauer gesagt um die jungen Talente in einem fiktiven Elite-Ski-Internat in Gastein. Die zweite Staffel ist auf ORF On und ab 27. Jänner im Fernsehen auf ORF 1 zu sehen.
Ja, und die Skiakademie, wie die Kaderschmiede der Serie heißt, erinnert an das Skigymnasium Stams. Welche Parallelen es sonst noch zur Wirklichkeit gibt und wo die Fantasie mit den Autorinnen vielleicht ein bisschen durchgegangen ist, besprechen wir mit einer, die es genau wissen muss. Bei uns im Studio ist Skilegende Nicola Werdenig. Hallo, liebe Nicola.
Hallo, danke für die Einladung. Interessantes Thema. Danke, dass an mich gedacht wurde.
An wen könnten wir sonst denken?
Genau.
Liebe Nicola, ganz allgemein gefragt, wie hat dir die Serie bisher gefallen?
Also die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. Es war irgendwo nicht so, dass ich sagen könnte, das ist komplett an den Haaren herbeigezogen. Natürlich ist es im Film in einer fiktiven Darstellung nicht so wie in der Wirklichkeit. Es gab ja eine Stammsdoku, wo die Wirklichkeit genau herausgearbeitet wurde. Aber wir wissen ja alle, dass im Film halt Dramaturgie auch eine Rolle spielt, die Handlung muss getragen werden.
Genau. Okay, es hat dir gefallen mit Abstrichen bzw. mit Verständnis, dass es zu einer Überspitzung kommen muss aus dramaturgischen Gründen?
Ja, ich habe die Überspitzungen jetzt vielleicht gar nicht so stark gesehen. Es sind die Charaktere und die Darstellerinnen, die Jungen, haben mir ausgezeichnet gefallen. Und ja, auch die Umgebung wurde ganz, ganz geschickt gewählt. Und natürlich ist die Produzentin Sandra Lahnsteiner selber ein Profi. Sie kennt die Praxis ganz genau.
Liebe Nicola, du warst bei dieser Serie auch tätig und hast beraten dürfen. Wie schaut denn oder wie hat denn diese Beratung ausgesehen?
Ja, das hat sehr früh begonnen. Die Idee kam von einem Drehbuchautor, dem Clemens Aufderklamm, der auch Tiroler Wurzeln hat. Sein Schwiegervater hat mit Skirennsport zu tun gehabt, als Trainer auch im ÖSV. Und das war irgendwie, ich glaube, 2018 oder so oder vielleicht sogar noch früher, als er mich kontaktiert hat und gesagt hat, dass das Thema Elite, Internate, Skirennsport, Sport würden interessieren. Und er hat da so einen groben Rahmen aufgesetzt für eben eine Serie, damals schon die Serie angedacht, über so ein fiktives Skigymnasium. Das sollte ursprünglich in der Schweiz angesiedelt sein. Und wir haben da sehr viel hin und her geschrieben und mir sehr oft darum gefragt, wie so eine Handlung transportiert sein könnte denn und wo die Niederlagen und der Machtmissbrauch und alle emotionalen Befindlichkeiten der Protagonistinnen liegen könnten.
Und so habt ihr miteinander zu tun gehabt und du hast mit ihm Gespräche geführt einfach?
Ja, wir haben sehr viel geschrieben natürlich, also weil es um ein Drehbuch gegangen ist. Wir haben viel telefoniert. Und dann ist auch, und das war eine Freude für mich auch, am Mitentwickeln der Charaktere sehr viel Arbeit gewesen. Nicht nur die Situationen, sondern auch immer die Frage, ja, ist das jetzt realistisch, bei einer Aufnahmeprüfung das und das zu machen oder wie schaut's im Schulalltag aus?
Okay, aber Clemens Aufderklamm, ist das dann nicht, das Projekt nicht zu Ende geführt? Wie ist es dann da weitergegangen?
Also, was ich von ihm gehört habe, hat er ziemlich zu Ende geschrieben, das Drehbuch, oder war es weit vorgedrungen? Und hat dann aufgrund von Unstimmigkeiten mit Öffentlich-Rechtlichen das ganze Konzept an jemanden weitergegeben.
Wie es halt so ist. Wie es halt so passieren kann.
Das ist halt so, ja.
in der künstlerischen Arbeit. Ja. Wenn man jetzt einfach die Zusammenfassung der Staffel 1 hernimmt, da gibt es die Polizei, die im Fall eines vermeintlichen Suizids eines Schülers im Internat vermittelt. Dann gibt es die Mutter, die dem Schulleiter die Schuld gibt. Er steht aber nicht nur deshalb unter Druck, sondern es gibt Talenteschmiede, das alles macht ihm zu schaffen. Ebenso gibt es den rebellischen Sohn, der zu jenen jungen Talenten gehört, die sich an der Schule bewerben. Dann gibt es das absolute Supertalent, dieses junge Mädchen, die Nawal. Dann gibt es die Dani, die vom Bauernhof kommt und dafür auch ein bisschen, wie soll man sagen, ja, ein bisschen
nicht ernst genommen wird,
die es besonders schwer hat, weil die Eltern sich das nicht leisten können. Die Serie begleitet sie auf dem Weg zur Skirennkarriere und macht irrsinnig viele Themen auf.
Ja, also die Themen sind vorhanden, wobei in der Realität läuft es ein klein wenig anders und das ist wahrscheinlich auch da mit dem Spannungsbogen geschuldet. Also wenn man ins Skigymnasium kommt, ist man in der Regel schon irgendwo in einem Landesverband, wenn nicht im ÖSV, in einem Nachwuchskader schon weit vorne. Die Fehlmeinung, die in der breiten Öffentlichkeit herrscht, dass solche Skigymnasien, Skihandelsschulen, gibt ja mehrere davon in Österreich und weltweit, dass die eben jetzt zum Rennlauf ausbilden, das stimmt so nicht. Man kommt dort nur hin, wenn man schon bereits mit mindestens einem Fuß gut verankert ist im Rennlauf.
Du hast jetzt schon gesagt, das Gesamtbild der Serie ist relativ realistisch, aber eben es gibt so ein paar Sachen, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Was mir da im Kopf geblieben ist zum Beispiel, ist, dass bei dem Aufnahmerennen, also Bewerbungsrennen, da irgendwie Kommentatoren gibt und irgendwie großes Publikum. Also für mich als Laie wirkte das nicht ganz so realistisch. Wie ist denn das wirklich?
Ja, das läuft einfach wie ein Trainingslauf ab und da ist keine breite Öffentlichkeit dabei.
Oder natürlich auch dann, nicht. Wenn wir uns erinnern an die Szene der Auswahl, wer jetzt für den Jahrgang genommen wird, stehen die einfach bei so einem Whiteboard und schreiben da Namen drauf und sind da zu dritt, die das einfach nach Gutdünken irgendwie auswählen, kriegt man den Eindruck, das ist hoffentlich, schätze ich mal, auch nicht so, oder?
Das ist überhaupt nicht so. Ja. Das ist immer irgendwo eine Kommission oder mehrere Personen und das wird auch nicht auf einem Whiteboard jetzt so aufgeschrieben und das läuft schon ein bisschen anders ab. Ja.
Professioneller vielleicht, könnte man sagen.
Ja, wobei man sich da auch nicht der Illusion hingeben darf, dass alles, was dort läuft, total professionell läuft. Natürlich muss man in solchen Schulumgebungen auch improvisieren und gerade in einem Sport wie dem Skifahren, wo man so viel unterwegs ist und in Hotels dann teilweise zusammenkommt, ist das Improvisieren immer ein Thema.
Du hast ja am Profiskisport unlängst eine Kritik geäußert und so hast du gesagt, das verkommt immer mehr zum Heumarkt-Event. Glaubst du, dass solche Serien auch dazu ein Stückerl was beitragen?
Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, dass es aufgrund von solchen Serien keine Entscheidungen für oder gegen Rennsport von jungen Leuten geben wird. Wie gesagt, die sind in einem Alter jetzt, das ist Oberstufe. Die Entscheidungen, ob Kinder zum Rennsport kommen, die fallen wesentlich früher. Das sind oft nicht die Entscheidungen der Kinder, sondern der Eltern, die bereits im Kindergartenalter Schienen legen.
Was ja in der Serie allgegenwärtig ist, ist der kommerzielle Faktor oder das Ökonomische, was beim Rennsport natürlich eine große Rolle spielt. Verkörpert wird das Ganze durch Helmut Schistl, Skiliftbetreiber und Mitbegründer der Schule in der Serie. Er wird gespielt von Gregor Seeberg. Wie ist denn in der Realität der Einfluss solcher Persönlichkeiten einzuschätzen?
Ja, also im Schulbetrieb wieder nicht, weil das sind ja zum Teil Organisationen, die auf staatlicher Basis funktionieren, wie Skigymnasium Stamses, ein Bundesgymnasium oder auf Länderebene. Natürlich braucht es immer wieder Sponsoren, aber so wie den Herrn Schistl ist ich den Herrn Hörl da ein bisschen drinnen auch. Hab da schmunzeln müssen.
Was sind da die Parallelen?
Ja, ganz einfach, dass man halt nur auf die Leistung, den Rennsport als Zugpferd für Tourismus und Ausbau von Infrastruktur setzt, was in der Realität ja nicht wirklich vorhanden ist. Also der Rennsport spielt für den allgemeinen Skitourismus relativ wenig Rolle. Also hinter nördlich von München kennt ja niemand mehr irgendwelche Rennläuferinnen und Ergebnisse vom
In der Serie ist ja der Schistl auch dann involviert in der Auswahl und sagt, na die Dani Strobel müssen wir da reinbringen, dass wir jemanden einen Lokalen drinnen haben und so. Also das ist komplett an den Haaren herbeigezogen, dass sowas wirklich passiert, eine Einmischung.
Ja, ich glaube ja beim Schiestl, die Figur Schiestl ist also ein bisschen ein Konglomerat, auch aus dem Verbandspräsidenten, der da dahinter steckt. Ja. Also ich sehe auch ein bisschen Schröcksnadel jetzt drin. Also für mich ist eine Mischung aus Schröcksnadel Hörl.
und klingt lecker.
Ich finde es aber ganz, ganz gut, dass es diese Figur gibt, weil es halt wieder irgendwo die österreichische nationalheilige Kuh des Skifahren in seiner Facette und mit seinen Irrtümern auch darstellt. Und für eine fiktive Geschichte finde ich die Figur jetzt nicht so daneben. Und vor allem Seeberger spielt es auch ganz lustig, finde ich.
Ja, es war sehr plakativ irgendwie, worum es da geht in dieser Figur, der ja auch immer sehr auf Image und PR da irgendwie den Fokus legt und eben aufs Finanzielle. Da möchte ich auf die Skimarke Slope zu sprechen kommen, die in der Serie da als Finanzier für das Internat auftritt, aber auch als Sponsorpartner für die jungen Talente. Damit einhergehen strenge Verträge, da gibt es so Szenen, wo die Eltern abwägen, sollen sie das jetzt machen, die Unabhängigkeit aufgeben für quasi die finanzielle Entlastung, die damit verbunden ist. Wie läuft denn sowas in der Realität ab, wenn da ein potenzieller Sponsorpartner daherkommt und worauf muss man da achten?
Naja, es gibt eigentlich das gegenteilige Problem. Es gibt ja kaum mehr Sponsoren, die im Nachwuchsbereich Sponsortätigkeiten durchführen. In erster Linie ist das Ganze fürchterlich teuer für Eltern, bis Kinder mal irgendwo auf einem Level von Europacup beispielsweise unterwegs sind. Also zum Teil kaufen die Eltern ja die Ski selber. Also kann mir nicht vorstellen, dass Skifirmen heute noch irgendwo in solche skispezifischen Bildungsanstalten kommen und die Kinder mit Verträgen überschütten wollen. Allerdings, in meiner Zeit war das schon noch meine Zeit, die liegt jetzt fast 50 Jahre zurück oder länger sogar. Da gibt es einen prominenten Schulkollegen von mir, den Harti Weirater, der fuhr von der Skihauptschule per Autostopp zum Kneißl nach Kufstein und hat sich dort als 14-Jähriger einen Vertrag ausgehandelt.
Wahnsinn.
Und damals war das schon noch so, dass die Skifirmen halt zumindest Material zur Verfügung gestellt haben.
Aber das heißt, die Eltern verschulden sie da heutzutage, müssen Kredite aufnehmen oder ist das dann vielleicht auch quasi nur, wer es sich leisten kann, wer einen gewissen finanziellen Background hat, kann dann auch diesen Werdegang einschlagen?
Ja, man sieht den Trend ganz stark jetzt noch nicht ganz so stark bei uns in Österreich, weil einfach Vereinsstrukturen und eine Basis noch da ist. Aber ganz stark sieht man es zum Beispiel in Italien. Mhm. Das sind alles Kinder aus vermögenden Familien rund um Mailand, Bergamo. Mhm. Und es werden eigentlich immer weniger so Südtiroler Danis kommen nicht dran. Also die Bauernkinder, die halt früher alles geprägt haben, überall, weil sie halt am Land und am Berg groß geworden sind, die werden mehr und mehr zurückgedrängt, weil sich die Eltern einfach nicht mehr leisten können.
Sehr interessant, ja. Apropos Sponsoring, sind euch die vielen Produktplatzierungen in der Serie aufgefallen?
Ja, die waren schon
was
sehr
schamlos,
sichtbar.
Ja. Das Interessante ist, der ORF darf das ja, wenn es sozusagen mit dem Inhalt in Verbindung steht. Ja? Und das ist ja ganz offensichtlich, wobei eben halt teilweise man sich schon denkt, ja, also ich glaube, das ist teilweise könnte man schon sagen, das ist grenzwertig, oder?
Ja, am absurdesten fand ich ja den Thermomix, der in der Küche der Familie des verstorbenen Schülers ganz gut sichtbar platziert war. Aber zu diesem Thema werden wir noch eine eigene Folge machen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, genau. Also nicht der Thermomix, sondern Product Placement ist auf unserer Liste ganz oben. Ja. Aber bleiben wir noch bei der School of Champions. Die Serie thematisiert den Druck, dem die Schüler ausgesetzt sind. Wie enorm ist der wirklich, wenn man als junger Mensch am Weg zur Skirennkarriere ist? Du sagst, die Wurzeln werden schon im Kindergarten gelegt. Wie geht es dann weiter?
Naja, es ist eigentlich so, dass man mit 14, 15, 16 diesen Druck gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt, weil der ja einfach zum Leben gehört. Man muss sich das vorstellen, das ist wie bei Kindern, die früh zum Ballett kommen oder irgendwo zur Gymnastik oder zum Tennis gebracht werden. Und man wird ja mit diesem System sozialisiert. Zuerst sind halt ein paar Kinderrennen, dann kommen die ersten Trainingskurse und mit der Intensität steigert sich natürlich auch das Selbstverständnis von diesen, gibt es einen Ausdruck in der Soziologie, das sind Systeme mit totalen Tendenzen. Man ist abgeschlossen, man trainiert nur mehr in diesem Kreis, man verbringt dann, wenn man in die Schule geht, auch die Zeit dort und man reist gemeinsam, man fährt zu Wettkämpfen, also man spürt den Druck gar nicht so sehr, wie man ihn dann so aus meiner Position, weil jetzt sehr viel auch mit Leuten, die halt dann nicht so gut aussteigen, denen es nicht so gut geht, am Ende der Karriere oder mittendrin auch zu tun habe, man realisiert das gar nicht so sehr. Die Soziologie sagt, die zwanglosen Zwänge passieren da.
Ja, und denen muss man sich stellen, man merkt es nicht mehr. Wer bleibt denn da über dann eigentlich? Weil so wie wir ja auch in der Serie sehen, und du sagst, das ist durchaus realistisch, bleiben ja manche auf der Strecke. Was sind dann die, die überbleiben?
Ja, das ist unterschiedlich. Also wir haben die Spitzenausnahme, Talente und Könnerinnen, die haben irgendwo einen Sonderstatus in diesem Getriebe. Das sind ganz wenige.
Also spielt Talent schon noch eine Rolle?
Naja, es spielt Talent eine Rolle. Es spielt natürlich, wie sind die, die von vornherein gefördert? Welche Ausrüstung haben die? Also ich würde mal sagen, die Ausnahmetalente, so wie Schifrin oder wie es vielleicht auch Marcel Hirscher oder in meiner Zeit Annemarie Moser-Pröll war, die sind relativ dünn gestreut und die sind ein bisschen aus diesem System heraus. Die können sich auch Privattrainer dann leisten, das wird ihnen zugestanden. Aha. Der große Teil ist dann in diesem Gefüge drinnen. Da rede ich jetzt nicht nur von Schulen, sondern wie eben dieser Skileistungssport funktioniert. Und dann gibt es solche, die da ausbrechen wollen aus diesem System, das sie dann zum Teil als Enfant terrible aufführen. Bode Miller war so jemand.
Mhm. Der war aber auch ein großes Talent.
Ein Riesentalent, aber halt musste andere Wege gehen. Rainer Schönfelder hat sich irgendwo als Spaßvogel behauptet, also, aber das hält meistens nicht lang. Diese Strategien, irgendwann einmal bricht das zusammen.
Das wäre dann so der Niki Auer in der Serie,
genau,
oder?
Ja.
Der Sohn
der Schulleiter. Der ist da stark eingeflossen, also das Bild.
Okay. Was es noch gibt, wird in der Serie ganz stark thematisiert, das ist das Thema Drogen. Und zwar durchaus zum Zweck der Selbsttherapie. Also egal, ob es jetzt eine Erleichterung ist, die man sich verschaffen will oder man will halt wirklich irgendwie auch da Ziele ansteuern. Da geht es um Alkohol, es geht um Marihuana und es geht um Schmerzmittel. Spiegelt das die reale Situation wider?
Also in Bezug auf in Richtung Doping gehen, haben wir ja ein Riesenproblem, weil ganz einfach das beginnt und das ist nicht nur im Sport so, sondern Eltern geben halt irgendwo, ja, nimm die Vitamine und nimm das und mit dem geht es da besser und da kannst du dich besser konzentrieren. Das spielt natürlich im Sport eine Riesenrolle. Und dann ist ja Sport sehr oft mit Verletzungen und Schmerzen verbunden und natürlich gibt es da auch Schmerzmittel. So wie ich das weiß, schaut man jetzt in den skispezifischen Schulen schon auf die Gesundheit der Kinder viel mehr. Aber natürlich gibt es dort, wo junge Leute sind, auch Ausritte in Ausprobieren, Grenzen finden, dass mal Alkohol oder Gras konsumiert wird. Warum soll es das ausgerechnet bei Sportlerinnen nicht geben?
Aber eben vielleicht, weil der Druck so groß ist, dass man dann sich da reinflüchten muss, das ist dann kein Motiv.
Man weiß ja zum Beispiel, dass gewisse, ich sage jetzt einmal, Branchen ja besonders anfällig sind und ganz besonders die, die irgendwie, ich weiß nicht, ja frohe oder so, wir sagen mal gute Laune versprechen. Also ich glaube, keine Musiksparte ist dermaßen mit Drogen zugedröhnt, ja, wie der Volksmusikteil, oder?
Ja, also das spielt im Sport schon nicht so die große Rolle, weil erstens einmal gibt es schon Kontrollen, jetzt auf dem Level der Jugend drinnen noch nicht so sehr. Aber es ist ja natürlich auch, sich mit Drogen vollzudröhnen, ist ja nicht leistungssteigernd. Das heißt, man kann nicht sich permanent volldröhnen und dann wieder runterholen. Also der Körper ist ja keine Maschine.
Das ging aber früher schon. Ich erinnere mich an legendäre Geschichten über Annemarie Moser-Pröll, von denen erzählt wurde, unbestätigt natürlich, dass sie des Morgens vor einem Rennen sie am Sessellift nur eine gezogen hat und das Glasl Bier war dann danach, glaube ich, auch nicht weit oder so irgendwie, oder?
Ja, gerade in dieser Zeit, als ich aktiv war, das war eben, da ist irrsinnig viel Alkohol geflossen.
Ja.
Fast jede hat geraucht, weil es dazugehört hat. Und natürlich, also die Annemarie, die war so Ausnahmetalent, die konnte besoffen am Start gehen und hätte gewonnen. Also die hat 3 Tage durchgemacht und hat uns abgehängt. Das war dann halt bitter, wenn man um 10 am Abend ins Bett gegangen ist und irgendwo diese Disziplin dann nicht zum Erfolg führt.
Wir lachen heute drüber, aber wir wissen natürlich auch dank dir, liebe Nicola, dass es nicht ganz so eine lustige Zeit war damals, ja, wie man halt jetzt im Nachhinein, wie wir jetzt gerade drüber reden.
Ja, wobei jetzt, ich differenziere da auch, für mich war die Zeit im Skigymnasium, das war schon eine lustige Zeit und das war eine schöne Zeit. Und die hat sich auch nicht vermischt mit dem Nationalteam. Das ist vielleicht in der Serie, geht das auch nicht so ganz hervor, sondern das ist ein bisschen getrennt, weil man ja wie in der Wirklichkeit, man ist ja schon in einem Kader, sei es Landeskader oder Nachwuchskader. Und dann kommt man in die Schule nicht, um ausgebildet zu werden, sondern eben um die Schulabschlüsse zu absolvieren, neben dem Rennfahren. Und da ist in der Bevölkerung oft der Irrglaube, ja, ich stecke mein Kind ins Skigymnasium und dann wird schon irgendwas Tolles rauskommen. So ist das nicht. Und deshalb ist in solchen Schulen auch das Sozialgefüge oft einmal für Leute, die im Renngetriebe in einem Nationalteam oder irgendwo drinnen stecken, so eine feine, feine Umgebung, um sich unter Gleichaltrigen zu sozialisieren.
Doris, du hast das jetzt schon angesprochen, missbräuchliches Verhalten gab es aber schon in diesen Schulen. Also auf Skigymnasium Stams kennt man ja da dieses Pastern, einem sexualisierten Gewaltakt, bei dem ältere Schüler jüngeren Schülern Zahnpasta oder andere Tuben anal eingeführt haben, ganz schrecklich. In der Serie wird das Thema nur minimal gestreift, da gibt es irgendwie das Wort Tube als Gerücht, das mal vorkommt, und diese sogenannten Initialriten werden da auch nur sehr milde dargestellt, also da werden die irgendwie in Schnee eingrübelt und so. Also ist, wie siehst du, du hast jetzt gesagt, du hast gute Erinnerungen an deine Zeit in der Schule, aber ist das eine Verharmlosung, wie das in der Serie dargestellt wird?
Also ich glaube, dass es den aktuellen Stand sehr gut widerspiegelt, weil diese Sachen sind ja im Zuge der ganzen Aufarbeitung ab 2017 sehr publik geworden. Und ich habe immer wieder Kontakt mit Leuten, die in Schulen zuständig sind. Und seitdem das angesprochen wurde, hat sich da vieles verändert. Also es ist ja immer so, wenn Gewalt angesprochen wird oder Machtmissbrauch, dann geht das dramatisch zurück, sobald drüber geredet wird. Also ich glaube, dass, wie ich es höre von Zuständigen in Schulen, ist das in der Serie eigentlich irgendwo so Status quo, wie es jetzt ist. Gott sei Dank.
Ja. Wie sehr sagst du, durch meine Schilderungen hat sich so viel geändert im Skisport, nicht nur im Skisport, das muss man ja auch sagen. Ja? Du hast so viel aufgebrochen mit deiner Geschichte und mit deinen Beobachtungen, die du eben damals im Standard erzählt hast. Wie sehr rechnest du dir auf deine Kappe, dass du sagen kannst, okay, da hat sich jetzt wirklich so viel geändert, dass man es sogar in einer Serie auch nicht mehr zeigen kann?
Naja, also das Ganze, was im Standard losgetreten wurde, das ist für mich immer wieder dieser Schneeball. Und die Lawine wurde dann eigentlich durch die Funktionäre losgetreten, die sich halt völlig falsch verhalten haben. Mhm. Im Nachhinein bin ich ihnen sehr dankbar, weil das wäre nie ein internationales Thema geworden. Und dann sind ja sehr schnell sehr viele, die das auch betroffen hat, auch nach außen gegangen. Also alleine kann man das nicht machen. Ich war halt irgendwo die Erste, die einen Schneeball in der Hand gehabt hat.
Ja, aber eben, genau, die muss es ja mal geben. Ne?
Ich mag es nicht auf meine Kappe allein nehmen, weil es einfach so viel gebraucht hat. Und weil wir ja auch nicht nur in Österreich so Gemeinschaften gefunden und gegründet haben, sondern das ist jetzt weltweit irgendwo. Das ist Kanada, die amerikanischen Turnerinnen. 2 Jahre nach dem Monolog im Standard kam dann das französische Team. Da ist es schon ganz anders abgefedert worden. Also, und es kommt ja immer wieder, wenn ein Fall in die Öffentlichkeit kommt, so wie jetzt haben wir halt im Tischtennis und dort und da, dann kommt wieder ein ganzer Schwarm nach, der sich halt dann öffnet auch.
Glaubst du, dass es jetzt aus aktuellen politischen Entwicklungen, in denen wir gerade sind, sowas gibt wie einen Backlash? Gibt es die Gefahr?
Also wir haben ja alle dafür gekämpft, dass man diese Vertrauensstellen, Vera jetzt im Speziellen im Sport, läuft die wahnsinnig gut, dass man die gründen. Das war irgendwo ein Schulterschluss von fast allen Parlamentsparteien damals, der Beschluss. Und natürlich, was jetzt politisch auf uns hereinkommen kann, das wissen wir nicht. Ich habe jetzt gerade mit den Zuständigen von Vera gesprochen, mit der Claudia Koller. Also das Budget für das nächste Jahr steht Gott sei Dank schon. Also diese kurze Zeit wird überbrückt, aber was kommt, das wissen wir nicht.
Wenn nichts kommt, dann gibt es einen Aufschrei, sagen wir so.
Ja, ne? Wir sind eh gut im Schreien.
Sehr gut.
Also missbräuchliches Verhalten von Seiten des Schulpersonals wird in der Serie anhand eines Beispiels gezeigt, nämlich dem Trainer Feighofer, der heimlich Fotos von dem Ausnahmetalent Nawal macht. Weil wir jetzt gesagt haben, es ist überspitzt gezeichnet, aber für mich war das recht vage irgendwie und recht milde. Aber das heißt, das ist auch realistisch so, oder?
Naja, es gibt Machtmissbrauch überall dort, wo Machtgefälle ist. Und das gibt es auch in Skiinternaten und skispezifischen Schulen. Die Übergriffe, das geht ja nicht so, dass da plötzlich eine Vergewaltigung da ist. Das ist ja immer so ein sogenanntes Grooming. Mhm. Da werden die jungen Leute dann irgendwo separiert, dann sitzt man nur zu zweit in einem Videokammerl. Dann werden die Eltern bei der Stange gehalten, indem gesagt wird, ja, du hast deine Tochter ist so ein Talent und die gehört gefördert, ich gehe mit ihr jetzt privat trainieren. Also wie viel man da zeigt, ist immer so Geschmackssache eigentlich. Aber was ich wichtig finde, auch wenn in solchen Serien darauf hingewiesen wird, und das ist ja drinnen, dass das die Vorgeschichte, bevor es einmal überhaupt zum Übergriff kommt, die ist wichtig, weil da kann man noch mit der Prävention ansetzen, bevor was Schlimmes passiert.
Aber vielleicht hätte man ja auch das thematisieren können, dass es so Anlaufstellen gibt, weil mir kommt vor, die Nawal ist da irgendwie, weiß auch nicht wohin mit dieser Geschichte.
Ja, wie gesagt, also man könnte natürlich viel reinpacken, aber ich will das jetzt nicht als Kritik, man weiß es nicht, vielleicht, es ist ja nicht ein educational Film, der jetzt alle Probleme lösen soll. Also ich sehe das schon ein, dass in unterhaltsamen Serien halt irgendwie der Spannungsbogen, der Handlungsbogen auch eine Rolle spielen.
Ich finde die Figuren eigentlich ganz gut ausgearbeitet, ehrlich gesagt. Ich finde zum Beispiel auch den Trainer sehr okay, weil ich sehe den nicht nur als böse. Also der hat ja auch gute Ergebnisse, ja? Also wie er es macht. Ja? Und ich kann jetzt sagen, ja natürlich ist es hart, ja, wenn ich die Schülerinnen die Skischanze runterfahren lasse. Aber wahrscheinlich ist sowas auch notwendig, weil die müssen sich tatsächlich mal überwinden, ja, und so irgendwie. Ja? Und vielleicht braucht man wirklich als junger Mensch auch manchmal eben halt diese motivierende Härte zu sagen, so, und jetzt stößt sie da auf und fährst runter und aus, fertig. Nicht?
Aber er motiviert sie ja nicht, er macht ihnen halt Angst.
Ich weiß nicht, ich habe habe ich es nicht gesehen, weil wie die unten waren, ja, war es schon irgendwie so ein Punkt der Selbstüberwindung. Und ich glaube, wie überwindet man sich selber? Ja? Kann ich jetzt irgendwie sagen, ja, sei lieb zu mir und ich fahre jetzt da runter bei einem Gefälle von, ich weiß nicht, 85%? Da brauche ich doch einen Arschtritt, oder nicht?
Das ist unterschiedlich. Ich glaube, dass einfach Menschen unterschiedliche Motivationen brauchen. Ich neige und tendiere eher zum positiv motivieren und Mut machen. Es gibt natürlich manche, die einfach dann sagen, du musst jetzt. Mein Ansatz von Coaching ist eher schön langsam und den Selbstwert steigern und nicht irgendwo gleich die Schneid abkaufen und du musst.
Ja, es ist eh auch eigentlich mein Zugang. Ja. Und ich weiß ja auch, wir wissen, wir sind gemeinsam Skifahren gegangen. Wahrscheinlich mit dem Arschtritt hätte es bei mir genau nichts erreicht. Ja. Aber mit deiner speziellen Methode, die ich hier an dieser Stelle nur höchstens anpreisen kann, die Nicola lehrt Skifahren so, dass es nämlich wirklich Spaß macht. Oder hat gelehrt, machst du es noch?
Nur mehr ganz, ganz vereinzelt, aber mir macht so viel Spaß. Und ich kriege immer auch schönes Feedback von jemand, also mein Partner, der ist 30 Jahre nicht Ski gefahren, als Pinzgauer hat er dann sich wieder auf Ski gestellt und dann hat er gesagt, das war einfach so schön. Du hast mir nur drei Fragen gestellt. Ja. Was machst du mit deinem Arm? Wie ist das und das? Und auf einmal ist es wieder gegangen. Und, wenn ich das Feedback kriege, dann kriege ich Feedback zu meinem Lieblingstun und das ist halt Vermitteln von dem, was ich selber so gern tue.
Absolut, ja. Ich wollte nur noch sagen, eben zur Serie, zur Kritik an der Serie, was mich dann gestört hat, ist, dass es einfach teilweise zu viel war, ja. Also du hast irgendwie, ich weiß nicht, ja, die Dani, die sozusagen vom Bauernhof kommt und wird gedisst, dann wird sie eben halt auch, das ist ja alles nachvollziehbar. Aber dass sie dann sozusagen auch noch in dieser homosexuellen Geschichte, also mit der Nawal irgendwo drinnen ist, ja, was noch alles, ja. Also das finde ich ein bisschen überdramatisiert. Und da hätte man vielleicht tatsächlich noch ein paar Gänge runtergehen können oder die woanders verteilen, ja. Weil wir haben ja jetzt in der zweiten Staffel auch wieder eine homosexuelle Geschichte. Gibt es da nichts anderes?
Bevor wir zu dem Thema kommen, Diversität, wollte ich noch ganz kurz bei den Trainern bleiben, weil wir da jetzt auch schon über die unterschiedlichen Ansätze gesprochen haben. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wie das gezeichnet wird, diese zwei Pole. Einerseits haben wir den Feighofer, der irgendwie so diese toxische Männlichkeit verkörpert, was ich total blöd finde, die Schüler Prinzessin nennt, den Georg zum Beispiel, und sie dann gnadenlos drillt und auch irgendwie die Autorität seiner Chefin untergräbt, nämlich der Cheftrainerin Franziska Huber, die quasi die andere Seite der Medaille zeigt, nämlich einen ganzheitlichen, empathischen Ansatz verfolgt, wie ich auch heraushöre, Nicola, dass du da auch wahrscheinlich eher dort dich positionieren würdest. Wie ist denn das in der Realität verteilt? Sind noch viele von diesen Oldschool-Trainern unterwegs oder verkörperst du da eher einen modernen oder zeitgemäßen Ansatz, der da jetzt in der breiten Masse verfolgt wird?
Also in den Schulen sind eigentlich schon sehr aufgeschlossene, gut ausgebildete Leute, weil sie da auch alle irgendwo ein Studium machen, Sportwissenschaften oder Physiotherapie oder halt nicht einfach nur auf Basis von dem, dass sie selber gut Skifahren daherkommen. Im Nationalteam gibt es momentan, kann ich nur kritisieren, wenn man mit den Frauen umspringt. Mhm. Also das ist für mich ganz entsetzlich zuzuschauen. Die werden runtergemacht, die verlieren ihr Selbstwertgefühl. Dass das 2025 so sein kann, das kann ich nicht verstehen.
Mhm. Das ist meine nächste Frage zum aktuellen Zustand des alpinen Skirennlaufs im Damenteam. Da gibt es zum Beispiel einen ÖSV-Trainer, der Läuferinnen Schweinelähmung vor laufender Kamera bescheinigt. Dann gibt es einen anderen Trainer, der angesichts von Erkältungen im Team sagt, sie sollen sich nicht so anstellen. Hat der ÖSV ein Problem mit seinen Umgangsformen?
Also mich verwundert es ja, weil es ist nach Schröcksnadl die Roswitha Stadlober als Frau dort. Allerdings, glaube ich, sind diese patriarchalen Strukturen so weit gefestigt nach 120 Jahren, dass selbst eine Präsidentin an der Spitze jetzt nicht sofort umkrempeln kann. Mir ist es unverständlich, wenn man Leute gewähren lässt, die zu Frauen sagen, die haben die Schweinelähmung. Wir wissen, dass immer wieder irgendwelche Covid-Fälle oder schwere Verkühlungen auftauchen, sich Leute dann geschwächt an den Start begeben und auch schwer verletzen. Also der ganze Rennkalender ist ja kein Honiglecken mehr, war es nie, aber wird immer schlimmer. Und hier einfach mit Frauen, Athletinnen so umzugehen, 2025, ich bin entsetzt. Und das Schlimme ist auch, dass auch Leute, die im Weltcup unterwegs sind, keine Handhabe haben, sich zu wehren, weil das wirklich von oben so in Druck kommt.
Von oben heißt jetzt von wo oben?
Naja, offensichtlich ist kein Rückhalt mehr da, dass sie sich an höherer Stelle beschweren könnten. Die Petra Kronberger war eine Zeit lang zuerst Frauenbeauftragte, dann sollte sie sich um Männer und Frauen kümmern, so ethische Dinge, die gibt es jetzt nicht mehr. Und dann will man halt im Verband Machtmissbrauch, der dort passiert, intern aufarbeiten, was für mich ein Unding ist. Und die Athletinnen und Athleten, auch Arrivierte, haben praktisch keine Anlaufstelle, keine Schlichtungsstelle, keine Beschwerdestelle. Das verwundert mich, dass das 2025 so ist. Und ich höre ja auch Klagen, also die höre ich direkt, die werden an mich herangetragen. Ja.
Die Alexandra Meisnitzer sagt zum Beispiel, sie findet das nicht okay, dieses Wording, aber auf der anderen Seite hat sie Verständnis dafür, weil das ist sozusagen in der Emotion und der war halt sauer und sonst irgendwie wird das gesagt. Und sie glaubt aber auch, dass die Athletinnen schon auch was vertragen. Also der Skisport ist ein harter Sport, das ist ein harter Konkurrenzkampf und dass die insofern schon so abgehärtet sind, sie glaubt, die lachen drüber, ja, über solche Umgangsformen. Das glaubst du nicht?
Sie lachen nicht drüber, überhaupt nicht. Also das geht ihnen nahe. Sie haben keine Chance oft auf ihre Trainingsbedingungen einzuwirken. Es wird die Unwahrheit gesagt, nein, die lachen nicht drüber und man muss ja nur in Richtungen schauen, wo Best Practice ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand mit Mika Schifrin so umgehen würde. Die ist die einzige Cheftrainerin im ganzen Weltcup-Geschehen.
Ja.
Da sind vorwiegend Frauen dort und dort ist eine feine, feine Klinge unterwegs.
Warum gibt es denn eigentlich keine Trainerinnen im Skisport?
Also das war über lange Jahre undenkbar, weil halt ganz einfach, wir sind eh wieder dort, praktisch die Herbstprämie existiert. Mhm. Frauen, die Familie haben wollen, können. Wir sehen es jetzt zum Beispiel, wir brauchen gar nicht von Trainerinnen reden. Wir haben in Österreich die Tamara Tippler, die ist Mutter geworden. Die hat ein Kind, will wieder zurück, was ich total verstehe. Und dem Versuch ist es einfach wert. Und sie ist bahnbrechend für mich, Pionierin, dass sie das machen will. Und in den Verbandsstrukturen ist einfach kein Platz für eine Frau, die ein Kind hat. Weder als Trainerin und schon gar nicht als Athletin irgendwo.
Was müsste passieren?
Ja, einfach ein Umdenken, dass halt irgendwo eine junge Mutter mit einem jungen Kind individuelle Trainingszeiten bräuchte, dass die Möglichkeit besteht, dass halt die Familie mitkommt, dass halt der Vater, der sich ja eh offensichtlich dann in großartiger, emanzipierter Weise als Mann ums Kind kümmert, dass der halt dann mitkommt. So schwierig wäre das ja nicht. Es geht ja im Managementbereich, gibt es ja auch Frauen schon, die irgendwo durch die Welt reisen. Gerade in Skandinavien. Da sind wir wieder.
Doris hat es eh schon angesprochen. Es gibt auch Repräsentanz queerer Personen. In der ersten Staffel outet sich Schülerin Nawal als lesbisch. Bei der Dani weiß ich nicht, wie der Fall genau ist. Das ist irgendwie recht ambig gezeichnet, was ja auch total okay ist. In der zweiten Staffel gibt es dann einen Burschen, der sich schon langsam zu seiner Homosexualität bekennt. Wie ist denn das in der Realität? Wie offen ist der Profi-Skisport für sexuelle Identitäten, die nicht hetero sind?
Also da ist ein irrsinniges Gefälle zwischen Männern und Frauen. Das war schon eigentlich in den 80er Jahren für Frauen kein Problem, sich als lesbisch zu äußern. Also bei weitem nicht so wie für Männer.
Wer fällt mir ein?
Nein, die Amerikanerinnen haben sich da überhaupt nichts geschert. Die haben das offen gelebt und das war nie ein Problem. Mhm. Und alle wussten es. Und dann gab es ja auch einfach Beziehungen, die dann später ab den späten 80er, frühen 90er, 2000er, Frauen haben sich da einfach nichts sagen lassen. Das ist einfacher gegangen. Und für Männer ist es ungleich schwerer. Ist viel, viel schwerer, weil das ja verbunden ist. Homosexualität wird mit Schwäche und der schwache Mann. Und halt irgendwo trauen sich das Leistungssportler überhaupt nicht zu outen.
Aber weiß man das dann vielleicht nur in der Öffentlichkeit nicht und quasi die Kollegen wissen das schon oder wird das generell verheimlicht dann?
Also ich glaube, dass zum Großteil das wahnsinnig versteckt wird. Also auch unter den Kollegen. Es hat ja jetzt gerade diesen Skispringer gegeben, wo der Partner verstorben ist und der hat sich dann geoutet. Also ich bin vorm Fernseher gesessen und habe wirklich dicke Tränen gemeint, wie schlimm das sein muss. Und bei Männern ist es halt so im Fußball ab und zu mal. Ein Alpinskifahrer hat sich noch keiner geoutet, Freestyler, amerikanischer. Aber das ist schwierig für. Da sind Frauen mutiger vorangegangen, vielleicht, aber die Gesellschaft billigt auch vielleicht halt den Frauen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber der Mann muss der harte Held sein. Das ist eigentlich das Rollenklischee.
Ja. Es sind die Rollenklischees, ja.
Aber selbst im Fußball eben ist das ja mittlerweile, zumindest nach Karriereende, dass sich ein paar outen. Aber eben im Skisport ist das ja anscheinend dann noch schlimmer, die Situation, oder noch repressiver.
Naja, das sind halt in der Nachkriegszeit, kurz nach Kriegsende, wurden ja diese Klischees in Österreich förmlich konstruiert, damit man halt irgendwo das Selbstwertgefühl der Nation wiederfindet. Und die Frauen mussten alle so die Bescheidenen sein und die Männer sind halt irgendwo, beginnend mit dem Toni Seiler, diese Naturburschen, diese Hautegen, und das Klischee ist ja immer noch da. Wie würde das zusammenpassen, homosexuelle Beziehung dann?
Diese Begeisterung für den alpinen Skisport gibt es ja in dem Ausmaß eigentlich wirklich nur in Österreich. Man kann jetzt sagen, vielleicht noch in der Schweiz oder so, weil die halt gerade gut sind, aber nicht einmal da. Ja? Was sagt das über die österreichische Seele aus? Nämlich Stichwort Heldenverehrung.
Naja, Österreich hat einfach eine Identitätskrise gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Was haben wir gehabt? Gar nichts. Haben wir einen Anschluss gehabt oder ist einmarschiert worden?
Ja, verleugnet.
Politisch
die Schuld,
waren wir nicht da. Die ganzen Schuldfragen, die Opferdoktrin war da. Und dann hat man halt irgendwo gesucht, ja, was haben wir? Die Avantgarde hat man als Kunstform nicht aufgebaut. Die hätte es ja gegeben. Aber das wollte man nicht. Jetzt hat man halt irgendwo die Mozartkugeln, die Lipizzaner und den Skirennsport aufgebaut. Und Skifahren war halt dann so erfolgreich. Das wurde ja alles inszeniert. 1956, die Olympischen Spiele in Cortina. Wie man da den armen Toni Seiler, und ich sage jetzt arm, weil es ist ihm später auch nicht gut gegangen und er hat auch selber schlimme Sachen gemacht. Aber wie man da die Leute aufgebaut hat, oder Karl Schranz dann 1972, das waren immer so Helden eben. Und da gibt es auch tolle geschichtliche Arbeiten drüber, also von Historikern. Da steht genau drinnen, wie das geplant war, also wie die sich zum Verhalten haben. Meine Mutter war ja in den Nachkriegsjahren selbst Rennläuferin, Maringer. Genau, und das war immer die Mädchen, nicht die Frauen, mussten die Mädchen sein und bescheiden und kein Make-up und die Buben halt, die Burschen, die Männer, die wilden Burschen. Und das ist genau festgeschrieben gewesen. Und meine Mutter hat das immer mitgenommen, na, bescheiden sein und ein weißes Kragerl beim Skipullover rausschauen und ja.
Und wie hat da die kleine Nicola reagiert, wenn die Mutter gesagt hat, bescheiden sein?
Naja, das Bescheidensein, das war schon ein Thema, bis man halt so in die Pubertät gekommen ist. Und dann hat die kleine Nicola, wie sie größer war, ist sowieso ziemlich die Haare aufgestellt.
Und gut ist gewesen.
Ja.
Ja.
Okay.
Okay. Gut, dann sage ich vielen Dank, liebe Nicola, fürs Kommen.
Ja, danke.
Danke für die Einladung und das tolle Gespräch. Aber ich habe es eh erwartet, dass es uns gut geht miteinander.
Ja, und das war's schon wieder mit der neuen Folge von Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern und euch fürs fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye.
Bye.